Je fitter ein Mensch ist, je besser die Muskulatur ausgeprägt ist, umso besser geschützt ist man vor Verletzungen. Ein Gelenk muss bewegt werden. Und die Hauptmessage von mir ist natürlich, bewegen Sie sich.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Sport ist für viele von uns wichtig im Leben. Er hält uns fit, er macht Spaß und er schafft Gemeinschaft. Doch vor allem bei intensiven oder wettkampforientierten Aktivitäten, da bringt er natürlich auch Risiken mit sich. Ein falscher Tritt beim Fußball, ein Sturz auf der Skipiste, kennen wir glaube ich alle, oder eine plötzliche Überlastung können schwere Verletzungen verursachen. Ja, und wenn es richtig blöd läuft, dann ist manchmal sogar eine OP notwendig. Wie geht's dann weiter? Vor allem mit dem Sport, den wir vorher so gern ausgeübt haben. Und damit begrüße ich euch zu unserer heutigen Folge. Toll, dass ihr reinhört. Und ich freue mich auch, dass Sie mir jetzt gegenüber sitzen. Dr. Peter Ries, Chefarzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Helios Klinikum Niederberg in Velbert. Schön, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Das
und danke für die netten Worte zur Einleitung.
Sehr gerne. Herr Dr. Ries, direkt mal eine persönliche Frage zum Start. Wie halten Sie sich denn fit im Alltag?
Ich gehöre zurzeit eher zu den etwas trägeren Mitbewohnern unserer Gesellschaft. Trotzdem, wir haben jetzt einen neuen Hund. Und der Hund fordert uns, so dass wir eigentlich jeden Tag spazieren gehen müssen. Und wenn ich die Zeit habe, auch öfter spazieren gehen muss. Und ansonsten bei dem schönen Wetter kann ich immer wieder gerne Fahrrad fahren.
Was haben Sie für einen Hund?
Das ist ein Mischling aus dem Tierschutz, ein Bodugero Ratico. Die kommen aus Andalusien, Spanien. Das sind so kleine wilde Hunde.
Ja, dann sind Sie allerdings gefordert im Alltag mit Spazierengehen und aktiv sein.
Genau.
Sie haben ja in Freiburg und Köln studiert und waren für Ihren Postdoc damals einige Zeit auch in den USA, in Philadelphia. Wenn Sie so an diese Zeit zurückdenken, was hat Sie denn da geprägt? Was haben Sie da so mitgebracht?
Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, Sie haben gut recherchiert, tatsächlich. Ich konnte halt nach meinem Studium in der Medizin, konnte ich dann 2 Jahre in einem Labor arbeiten in Philadelphia an der University of Pennsylvania und war damals im Department of Neurosurgery, also Neurochirurgie. Mhm. Und ein Schwerpunkt, den ich begleiten durfte, dabei ging es um Stammzelltherapie nach Schädelhirntrauma. Mhm. Also ein damals sehr spannendes und ein sehr neues Thema gewesen. Das war Jahrtausendwende von 99 auf 2000. Mhm. Und da hatte die Stammzellforschung immer noch, aber damals einen extremen Hype. Und man hatte sehr, sehr viel Energie und Hoffnung in die Stammzellforschung gesetzt. Und ein Ziel unserer Forschungsgruppe war tatsächlich im Tiermodell, haben wir Stammzellen transplantiert mit der Hoffnung halt der besseren Genesung und der Wiederherstellung aller Funktionen.
Und wie sind Sie dann letztendlich in der Endoprothetik auch gelandet?
Ja, letztendlich gehört halt die Unfallchirurgie. Ich bin ja Unfallchirurg und Orthopäde und in der Ausbildung zur Unfallchirurgie gehört natürlich zur Unfallchirurgie auch das Schädelhirntrauma. Mhm. Und über diesen Weg des Schädelhirntraumas mit meiner damaligen Ausbildungsstelle in Köln-Merheim hatte ich dann die Option und die Möglichkeit, diesen Postdoc in Amerika, in Philadelphia durchzuführen. Mhm. Also quasi über die Schiene der Unfallchirurgie. Mhm. Konnte ich mich mit dem Schädelhirntrauma beschäftigen, kam dann wieder zurück nach Deutschland und konnte mich dann intensiv um Sportverletzungen kümmern und auch dann um die Folge oder die Geschichten nach Sportverletzungen, also sprich um Gelenkverletzungen mit Knorpelschäden, die dann letztendlich in der Endoprothetik landen, also im künstlichen Gelenk.
Ja, dann starten wir doch jetzt mal genauer ins Thema, vielleicht erstmal so ganz allgemein. Was verstehen wir denn unter Sporttraumatologie und auch welche typischen Verletzungen fallen so darunter?
Also die Sporttraumatologie kümmert sich hauptsächlich halt, wie der Name schon sagt, halt um Verletzungen, die hauptsächlich vornehmlich beim Sport passieren. Meistens sind es halt die einfachen Verletzungen, umgeknickt, mit dem Knöchel umgeknickt, aber halt auch, es können halt auch Verletzungen des Ellenbogengelenkes sein, Verletzungen des Kniegelenkes, Verletzungen der Schulter.
Mhm. Also quasi von allem, was dabei eigentlich, ne?
Von allem, was dabei, was jeder auch schon mal irgendwie erlebt hat.
Manche Sportarten führen ja häufiger zu Verletzungen als andere, sei es durch hohe Belastung oder eben intensiven Körperkontakt. Welche bergen denn so ein besonders hohes Risiko für Gelenkverletzungen?
Also so teilt man die Verletzungen ja auch ein und danach auch die Sportarten. Also wir haben die High-Packed und die Low-Packed Sportarten und die High-Packed Sportarten, das ist halt natürlich Fußball, Rugby, alles mit gewissen Stop-and-Go-Sportarten. Mhm. Squash, überall, wo man halt immer wieder halt abstoppt und starken Richtungswechsel hat.
Also wo Dynamik drin ist.
Wo viel Dynamik drin ist. Genau.
Ja, verstehe. Wenn konservative Therapien nicht mehr helfen, dann kann ja eine Operation nötig werden. In welchen Fällen wird denn dann eine Endoprothese nach einer Sportverletzung zum Beispiel notwendig? Und wann raten Sie auch dazu?
Also Endoprothetik ist ja dann schon der Endpunkt. Also dann muss das Gelenk so zerstört sein, dass ich keine andere Möglichkeit mehr habe. Mhm. Und das ist Gott sei Dank bei den meisten Patienten gar nicht der Fall oder erst sehr, sehr, sehr spät der Fall. Also wenn ich jetzt quasi eine Sportverletzung habe. Der Klassiker, den wir sehr oft haben, ist, die Jungs spielen Fußball, es kommt zur Verletzung des Meniskus oder Verletzung des Seitenbandes oder Kreuzbandes. Dann kann man zumindest beim Seitenband überlegen, ob man halt konservativ den Patienten behandelt. Wenn das nicht geht, dann gegebenenfalls operativ. Aber das Ziel bei solchen Sportverletzungen ist quasi die Wiederherstellung des Gelenkes und die Stabilität des Gelenkes. Mhm. So, das ist das Wichtigste. Das Gelenk muss wieder seine Funktion bekommen und es muss stabil sein. Und wenn das Gelenk nicht mehr stabil wird, sondern chronisch instabil ist, das führt dazu, dass vermehrt der Meniskus beim Kniegelenk und dann auch vermehrt dann der Knorpel darunter leidet. Deshalb ist quasi die primäre Stufe ist immer die primäre Versorgung mit dem Ziel der Stabilität des Gelenkes.
Okay. Und chronisch, daraus lese ich ja, dass man dann schon wahrscheinlich mehrfach bei Ihnen war und Sie dann halt irgendwann sagen, jetzt sollten wir vielleicht doch mal eine Endoprothese einsetzen, oder?
Also die Endoprothese, wie gesagt, das sind nochmal ganz am Ende erst. Mhm. Also in den letzten Jahren, da wurde die Lindsay von, das ist eine Skifahrerin aus Amerika, die hatte ihr Coming Back wieder, die hatte Weltcup, die ist Weltcup-Ski gefahren, hatte dann mehrere Verletzungen des Kniegelenkes. Bei ihr hat es dann angefangen, sie hatte einen Riss des vorderen Kreuzbandes, ich glaube Innenband war gerissen, hatte noch Knorpelschaden. Und sie hatte zuerst auch versucht, hat man dann Kreuzbandersatz gemacht und verschiedene Möglichkeiten, bis es dann letztendlich über Jahre hinweg dann nicht mehr ging und dann wurde erst ein künstliches Gelenk eingesetzt. Mhm. Und wie gesagt nochmal, Endoprothese erst ganz am Ende. Mhm. Und man versucht quasi die Kleinigkeiten zuerst mit kleinen Schritten zu reparieren. Also wenn ich zum Beispiel auch einen kleinen Knorpelschaden habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen kleinen Knorpelschaden, sagen wir eine kleine Größe von einmal 1 Zentimeter, gibt es verschiedene Möglichkeiten durch ein sogenanntes Anbohren, Mikrofrakturierung, durch Einlegen einer Membran oder auch durch Knorpelanzüchtungen gibt es Möglichkeiten, diesen Knorpel zu ersetzen, so dass die natürliche Gelenkfläche erhalten bleibt und man ist noch lange weg von einem Kniegelenksersatz oder von einem Gelenksersatz.
Verstehe. Die medizinische Forschung entwickelt sich ja rasant weiter. Gerade in der Endoprothetik gibt es immer wieder auch Innovationen. Welche modernen Materialien und Techniken setzen Sie denn ein, um Patientinnen auch wieder beweglich und belastbar zu machen?
In der gesamten Medizin, Sporttraumatologie und Endoprothetik entwickelt sich sehr vieles und es gibt immer wieder neue Techniken. Und in der Endoprothetik ist man bemüht natürlich, das Operationstrauma so gering wie möglich zu halten. Man versucht es durch Navigations- und Robotsysteme, die Schnitte exakt wie möglich zu führen. Und man versucht zum Beispiel in der Endoprothetik des Kniegelenkes halt wirklich anatomiegerecht zu arbeiten. Und hier nochmal beim Kniegelenk auch nur Teile zu ersetzen, die wirklich ersetzt werden müssen. Also nicht, dass man wie vor langer, langer Zeit einfach hingeht, das Knie komplett raussägt, in Anführungszeichen, und einfach eine Prothese einsetzt, sondern wenn ich hauptsächlich nur das Problem im Innenbereich des Kniegelenkes habe, dass man quasi nur den inneren Teil besetzt, also ersetzt, also im Sinne einer Teilprothese. Und dadurch die anderen Bandstrukturen wie Außenbänder, vorderes und hinteres Kreuzband intakt lässt und dadurch das Operationstrauma und dadurch auch eine schnellere Heilung und Genesung erreiche.
Wie aufwendig ist so eine Operation?
Man muss solch eine Operation planen und die Indikation muss halt auch stimmen. Wenn wir zum Beispiel von einem Teilgelenkersatz sprechen, wie zum Beispiel, wenn ich nur den inneren Teil eines Kniegelenkes verschlissen habe, dann muss ich vorher Planungsaufnahmen machen. Ich brauche am besten noch ein MRT, um genau zu wissen, dass nur die Innenseite der Knorpelabrieb ist und dass die auf der Außenseite der Knorpel noch intakt ist und auch hinter der Kniescheibe der Knorpel intakt ist. Also man muss schon gewisse Voruntersuchungen machen, um so eine OP dann auch durchzuführen, damit der Patient auch zufrieden ist. Umgekehrt operiere ich zu wenig, also sprich, setze ich nur eine Teilprothese ein und der äußere Gelenkbereich ist auch schon verschlissen, dann leidet der Patient spätestens nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr hat er wieder Schmerzen im Kniegelenk, weil zu wenig ersetzt worden ist. Also man muss quasi schon den Bereich endoprothetisch ersetzen, der halt auch wirklich in Mitleidenschaft gezogen ist.
Und dann logischerweise auch ein gutes Feingefühl dafür haben, was jetzt notwendig ist und was das Richtige ist.
Gutes Feingefühl und es gibt auch ganz klare Regeln, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Und welche Prothese für welchen Patienten in Frage kommt. Bevor ein Patient eine Knieprothese oder Hüftprothese bekommt, schauen wir uns den Patienten schon exakt an und es bedarf einer Planung. Zu der Planung gehört ein spezielles Röntgenbild, eine sogenannte Ganzbeinaufnahme. Und dementsprechend planen wir im Vorfeld dann auch die Prothese und da haben wir auch verschiedene Firmen und auch verschiedene Möglichkeiten des Gelenkersatzes.
Mein Onkel ist vergangenes Jahr an der Hüfte operiert worden, hat mir erzählt, dass sein Physiotherapeut ihn schon wenige Tage nach der OP wieder fleißig die Klinikgänge hoch und runter geschickt hat, um eben wieder schnell mobil zu sein. Weil man ja vielleicht eher denkt, nach so einer OP, ne, Schonzeit. Wie läuft denn der Rehabilitationsprozess nach so einer Endoprothesen-OP ab? Welche Faktoren beeinflussen vielleicht auch die Heilungsdauer?
Ganz wichtig ist, je fitter ein Patient in eine OP geht, umso fitter kommt er auch wieder raus. Also wenn ich einen Patient habe, der eine Arthrose zum Beispiel des Kniegelenks oder Hüftgelenks hat, aber trotzdem immer sich noch gut bewegt und immer wieder Physiotherapie macht und immer wieder, wie gesagt, Sport gemacht hat, so einen Patient kriege ich natürlich nach einer Prothesenoperation schneller wieder fit als ein Patient, der sich lange Zeit geschont hat, der das Knie oder Hüftgelenk nicht mehr richtig bewegt hat, der womöglich möglicherweise schon ein Streckdefizit vor der Operation hat. So ein Patient benötigt viel, viel mehr Rehabilitation wie ein Patient, der halt vorher fitter war. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist natürlich intraoperativ. Die intraoperativen Verfahren haben sich geändert in den letzten Jahrzehnten. Die Schnitte werden immer kleiner. Wir versuchen, so anatomisch wie möglich zu operieren, versuchen, so wenig Muskel wie möglich abzulösen, damit da wenig Strukturen verletzt werden. Und dann direkt nach der Operation ist es sehr wichtig, dass die Patienten schmerzfrei sind. Deshalb werden oft lokale Regionalanästhesieverfahren verwendet. Wir spritzen während der Operation schon Schmerzmittel in das Knie oder Hüftgelenk rein, damit die Patienten direkt nach OP kaum Schmerzen haben. Und dann ist halt die Physiotherapie wichtig und am besten schon direkt am Tag der OP oder spätestens am Tag nach der Operation müssen die Patienten aufstehen.
Also hat mein Onkel das genau richtig gemacht.
Der hat es genau richtig gemacht. Also wie man das früher gemacht hat, dass man die Patienten da eine Woche ins Bett gelegt hat, das gibt's heute nicht mehr. Das geht, macht man nicht, sondern die Patienten stehen spätestens am ersten Tag nach Operation auf und werden, wenn möglich, natürlich dann auch die Gänge und Treppenhäuser hoch und runter gejagt.
Ja, bleiben wir doch auch mal so ein bisschen bei dem Sportbezug. Studien zeigen nämlich, dass nach Hüft- oder Knieendeprothesen etwa 70% der Personen, die zuvor Ski gefahren sind, wieder auf die Piste gehen können. Und dabei sei wohl besonders wichtig ein guter Trainingszustand. Das ist ja, beschreibt ja auch so ein bisschen das, was Sie gerade gesagt haben. Und da eben aber auch geeignete Pisten. Das klingt ja grundsätzlich danach, als sei das auch sehr realistisch, nach so einer OP wieder auf hohem Niveau Sport zu treiben, oder?
Also man kann schon wieder Sport treiben und an das Niveau muss man sich wieder heranwagen, das ist richtig. Aber da gibt es durchaus in den letzten Jahren vermehrt Studien, auch der European Hip Society, die halt zeigen, dass 85% der befragten Operateure ihren Patienten erlauben, danach wieder Sport zu machen. Und interessanterweise gibt es dann Studien, die zeigen, dass auch fast 70% der Patienten, die vor dem Unfall oder vor der Prothese Ski gefahren sind, auch danach wieder Skifahren gehen können. Mhm. Am Anfang natürlich nicht das gleiche Niveau wie am Anfang, aber über die Zeit hinweg werden diese immer wieder besser und können quasi ihr altes Niveau wieder erreichen. Und interessanterweise gab es noch eine Studie, die zeigt, dass die Patienten, die dann Ski fahren, dass die in ihrer Funktion besser sind als die Patienten, die nicht Ski fahren. Das heißt, es ist auch, glaube ich, eine gewisse Motivation der Patienten dabei, ein Ziel zu erreichen. Und dadurch wird dann die Funktion dieses Gelenkes auch besser.
Da kommt auch also viel wieder Kopf und Mindset mit rein wahrscheinlich.
Bestimmt, natürlich. Ja. Ja, natürlich.
Hm. Welche Sportarten eignen sich denn so besonders für den Wiedereinstieg?
Also wir haben halt so eher so Low- oder High-Impact-Sportarten. Und was man auf alle Fälle für einen Wiedereinstieg gut machen kann, das sind die Low-Impact-Sportarten. Man kann gerne anfangen mit Nordic Walking, Schwimmen, Fahrradfahren, Langlauf, Skilanglauf, solches. Das sind alles Sachen, auch Golf spielen. Das sind alles Sachen, die man durchaus relativ zügig wieder anfangen kann.
Okay, also das heißt, da habe ich schon auch ordentlich Auswahl. Ja, grundsätzlich ist es natürlich wichtig, beim Sport aufmerksam zu sein, auf den eigenen Körper zu hören. Aber manchmal lässt sich das Risiko für Verletzungen ja trotzdem nicht ganz ausschließen. Welche Trainingsprogramme oder vielleicht auch präventive Maßnahmen helfen uns denn dabei, so das Risiko für Gelenkverletzungen zu reduzieren?
Also natürlich, je fitter ein Mensch ist, je besser die Muskulatur ausgeprägt ist, umso besser geschützt ist man vor Verletzungen. Ein muskulär gut geführtes und stabiles Kniegelenk verletzt sich weniger als bei einem Patienten, der halt keine gute Muskulatur hat, der die Verletzung dann nicht so abfangen kann. Also die Hauptprävention ist tatsächlich im muskulären Training und auch immer wieder regelmäßig sowas zu machen. Mhm. Wenn halt jemand nur einmal im Quartal Fußball spielen geht, der ist natürlich viel, viel, viel schneller gefährdet, sich eine Verletzung zuzuziehen, als jemand, der halt regelmäßig Sport macht und dann Fußball spielen geht. Mhm.
Ja, es ist eigentlich logisch, würde ich sagen. Wobei, wenn ich so an Skiurlaub denke, weil da hört man ja auch immer wieder dann doch von, man hat sich was gebrochen und Sturz hier und da, da ist es wahrscheinlich fast egal, oder? Also weil ich kriege das auch mit, dass eben sehr gut geübte Skifahrer sich auch leider manchmal echt doll verletzen.
Nein, aber es ist nicht ganz egal, sondern die Patienten, die, ich habe jetzt dazu keine Studie, die kann ich jetzt nicht, aber von meinem Gefühl her ist es schon die Patienten, die sich vorbereiten, die trainiert Skifahren gehen, verletzen sich schon, glaube ich, weniger als Patienten, die jetzt einfach mal Skifahren gehen und dann nichts mehr machen.
Okay, ja. Die Sporttraumatologie hat sich in den letzten Jahren ja enorm weiterentwickelt. Welche Fortschritte oder neue Behandlungsmethoden haben denn aus Ihrer Sicht so die größten Verbesserungen gebracht?
Also in der Sporttraumatologie, gerade durch die arthroskopische Chirurgie, haben wir halt die Möglichkeit, arthroskopische Chirurgie heißt durch die Schlüssellochoperation, haben wir halt sehr viele Möglichkeiten, Strukturen zu reparieren oder wieder anzuheften mit geringem OP-Trauma. Und da hat sich schon sehr, sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten in der Sporttraumatologie. Ich weiß noch, vor 20 Jahren musste man einen großen Schnitt machen und hat den Meniskus komplett rausgeholt bei einer Meniskusverletzung. Mhm. Heutzutage macht man jeweils einen Schnitt von einem Zentimeter, macht es, führt die Kamera ein und dann halt sein Instrument und dann kann man genau den Meniskus wieder annähen und der wächst dann auch wieder an. Das sind solche Methoden, die haben schon sehr viel Fortschritt gebracht in der Sporttraumatologie und wir haben auch mehr gelernt. Früher hat man, wie gerade eben beim Meniskus schon gesagt, hat man dann den Meniskus komplett rausgenommen. Mhm. Egal, was passiert. Heute wissen wir, wenn ich den Meniskus komplett raushole, hauptsächlich außen schlimmer als innen, führt es zum Gelenkverschleiß. Mhm. Weil dadurch halt einfach mehr Druckbelastung auf den Knorpel ist. Und es führt in spätestens 10, 15 Jahren nach der Meniskusentfernung, haben die Patienten dann eine Arthrose. Mhm. Und deshalb das Gute, was sich da getan hat, ist, dass wir halt, wie gesagt, durch kleine Schnitte sehr viel Wirkung erzielen können, nachhaltige Wirkung erzielen können.
Deutlich weniger invasiv. Und die Robotik hat natürlich auch einen großen Anteil, ne?
Jetzt nicht so sehr in der Sporttraumatologie, aber die Robotik kriegt immer mehr Anteil in der Endoprothetik. Mhm. Da gibt es mittlerweile immer bessere und neuere Verfahren, die halt den Operateur wirklich unterstützen, um halt wirklich exakter zu arbeiten als vorher.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass gerade vielleicht bei jungen und sportlich sehr aktiven PatientInnen die Entscheidung für so eine Endoprothese nicht so ganz leicht fällt. Mit welchen besonderen Herausforderungen sind Sie denn hier konfrontiert und wie gehen Sie damit um? Für so eine große Veränderung im Körper braucht es ja dann doch auch echt Einfühlungsvermögen.
Da ist das Stichwort bei Ihnen, was Sie gerade genannt haben, ist beim jungen Patienten. Also wir versuchen, wenn möglich, bei jungen Patienten auf Endoprothetik zu verzichten. Mhm. Also bei jungen Patienten, also ich rede jetzt von Patienten unter 50 Jahren, versucht man eher durch andere Methoden den Defekt oder den Schaden auszugleichen. Also sei es zum Beispiel auch durch eine sogenannte Umstellungsosteotomie. Also wenn ich quasi aus einem schweren O-Bein ein gerades Bein mache und dadurch die Belastungsachse verschiebe, um den Patienten schmerzfrei zu bekommen. Das sind solche Methoden, die macht man, bevor man ein künstliches Gelenk oder eine künstliche Hüfte einsetzt. Mhm. Also quasi beim jungen Patienten, komme ich auf vorhin wieder zurück, eher keine Endoprothetik, der Endoprothetik erst am Ende, wenn man quasi keine andere Möglichkeit mehr findet. Mhm. Und dann sollten die Patienten schon eher über 40 oder 50 Jahre alt sein oder noch älter.
Okay, und wie gelingt Ihnen das dann trotzdem vielleicht auch die ein oder anderen Sorgen zu nehmen vor so einem Eingriff?
Vertrauen. Also das ist halt das, was ich über die Jahre halt gemerkt habe. Was die Patienten halt immer fragen, ist, wie viele Eingriffe machen sie? So, das ist ein Punkt. Aber der andere Punkt ist tatsächlich auch, dass man den Patienten abholt. Dass man die Patienten abholt mit ihrem Krankheitsbild, mit ihren Schmerzen. Und dass man denen halt auch klar macht, dass man für sie da ist und dass man auch nach der Operation für sie noch da ist.
Mhm. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie sich die Sporttraumatologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Vielleicht nochmal so ein bisschen auch der Blick etwas weiter in die Zukunft. Was gibt es denn so für spannende Trends und Forschungsschwerpunkte, die Sie so sehen?
Also ein Punkt muss weiterhin sein, die Vermeidung der Arthrose und auch die weitere und bessere Ersatz von kleinen Knorpelschäden. Dass man gar nicht in die Situation erst kommt, quasi irgendwann eine Endoprothese einzusetzen, sondern durch spezielle Verfahren oder durch gewisse Scaffolds, also durch gewisse Matrixen, dreidimensionale Matrixen, einen dreidimensionalen Raum zu bauen, in dem sich Knorpelzellen angliedern können, so dass man quasi die Struktur des Knorpels wieder ersetzen kann und nicht nur auf kleinem Raum, sondern auch durchaus fast das ganze Kniegelenk betreffend. Das wären solche Zukunftsvisionen.
Und ist das noch sehr weit in der Zukunft, oder?
Also wir können das mittlerweile, dieses Scaffolds, diese dreidimensionalen Gewebe gibt es mittlerweile von verschiedenen Firmen und die zeigen sehr gute Ergebnisse bei noch kleinen Knorpelschäden. Aber ich hoffe, dass in weiter Zukunft es immer besser wird mit diesen Methoden. Mhm. Was mich ja dann quasi als Orthopäde der Endoprothetik quasi arbeitslos machen würde. Aber soweit sind wir noch.
Nee, da haben Sie auch recht. Wenn Sie noch eine abschließende Botschaft für unsere ZuhörerInnen formulieren könnten, was wäre die?
Also wichtig ist, sich regelmäßig zu bewegen. Die Gelenke lieben und benötigen Sport. Es ist wichtig für ein Gelenk, weil die Versorgung des Gelenkes mit Nährstoffen, der Knorpel, verläuft hauptsächlich über so einen gewissen Schwammeffekt. Und das bedeutet, durch Be- und Entlastung des Knorpels saugt sich quasi der Knorpel vom Gelenkraum auf mit Nährstoffen. Das heißt, ein Gelenk muss bewegt werden. Und die Hauptmessage von mir als Sporttraumatologe und Orthopäde ist natürlich, bewegen Sie sich. Bewegung und Sport ist einfach wichtig für den menschlichen Körper.
Das klingt auf jeden Fall richtig und mutmachend. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden. Die Endoprothetik, die macht ganz viel möglich. Und selbst wenn schwere Verletzungen vorhanden sind, dann ist das lange kein Grund, den Sport aufzugeben, oder?
Nee, haben wir ja gesehen.
Genau. Vielen Dank, Dr. Ries, Chefarzt aus der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Helios Klinikum Niederberg in Velbert. Das war ein sehr spannender Einblick. Dankeschön.
Bitteschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Für die nächste Episode haben wir auch ein sehr innovatives Thema mitgebracht. Und zwar tauchen wir da ein in die faszinierende Welt der interventionellen Radiologie. Röntgen, Ultraschall und Co., das kennen wir ja zur Diagnosestellung hauptsächlich. Bei der interventionellen Radiologie können wir aber Diagnose und Therapie direkt vereinen. Und damit sind minimalinvasive Eingriffe möglich, ja, die wirklich große Operationen ersetzen können und uns dann eben auch viel schneller wieder genesen lassen. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.